Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcastnik hat eine neue Show. Yay!
Involving more than 800 heavy bombers. A new type German scarecrow bomb explodes in midair, simulating a direct hit on a bomber.
Between February 13th and 15th, 1945, over 800 British and American bombers laid waste to the city of Dresden. The destruction from the Allied high-explosive bombs and incendiary devices killing over 25,000 people and creating a deadly firestorm. This bombing left Dresden.
Unsere bis jetzt weitgrößte, auch teuerste und das ganze Produktion von Podcastnik ist bei podcastnik.com. Es ist auf Englisch, aber es heißt Past Access. Es ist von Pete Coleman moderiert und eben mit Video. Also es ist eine YouTube-Serie. Und Pete reist die Welt und erzählt Geschichten über Geschichte, Kultur, wie man eben reist. Und er macht das Ganze vom Rollstuhl aus. Also ich kenne Pete jetzt. Also Pete und ich haben zusammen angefangen zu podcasten. Und also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die erste Folge guckt bei podcastnik.com. Die erste ist auch über Dresden. Und cool zu sehen, wie Pete das Ganze sieht. Barrier-free travel with past access. Und das Thema diese Woche kommt auch von Petes Gegend aus Georgia. Und angrenzenden Staaten im Süden. Und diese Folge habt ihr euch erstmal gekauft. Das ist die 100. Rezension bei iTunes. Das ist unglaublich. Das ist auf jeden Fall bei weitem meine kleinste Show, die 100 Rezensionen hat. Vielen, vielen Dank dafür, auch wenn ich euch deswegen erpresse und so weiter. Vielen, vielen Dank. Und dies ist auch wieder mal eine Hörerin-Wunsch von der Daniela at der Ginkgo. Schon wieder. Ich bin Travis Dow, ich finde Leberkäse mit Krapfen gut und willkommen zu Americana für euch. Ihr habt gerade einen Nebenfluss der Mississippi überquert. Normalerweise ein kaum zu beachtender Bach, doch in diesem Winter, der kälteste Winter im Gedächtnis, wo dieser Bach jetzt über die Ufer strömt, mit Eisbrocken, die alles mitzehren, und zittert vor dem Feuer, wartet, bis eure Sachen wieder einigermaßen warm werden. Du willst auch den anderen keine Angst machen, aber egal was du tust, kannst du deine Füße nicht spüren. Vor dir die Mississippi selbst, auf der anderen Seite müsst ihr hin. Indianer, alle Stämme mit wenigen Ausnahmen, müssen westlich der Mississippi ziehen, freiwillig oder nicht. Es ist aber hier wenig Windschutz. Und selbst den Feuer hinzukriegen, war fast ein Wunder. Was habt ihr nur getan, um das zu verdienen? Ihr habt eine schriftliche Sprache, spricht Englisch, zieht euch wie Amerikaner an, wart sogar Staatsbürger, habt eure eigene Verfassung, eine Druckpresse. Du betest, dass deine Füße nicht schon erfrieren. Zu Jesus und dem gleichen Gott der Amerikaner. Du bist eine aus dem Wolfstamm, der Zalagi. Für die Delaware-Indianer wart ihr Allegheny, die Arapaho nannten euch Baniatho, die Chickasaw und Choctaw nannten euch die Hundemenschen, Chiluki. Für die Huron wart ihr die Bergleute, Entarinonen. Spanier nannten euch Chalake, die Franzosen Nation du Chien. Die Engländer nahmen für euch das Choctaw-Wort Chalaki, Bergleute. Die Cherokee. Kennt ihr die Americana für euch Folge über die Irokesen von New York? Iroquois Confederacy heißt die Folge. Aber der Ort, den du jetzt verlässt, dort lebten hunderte Jahre Generationen von Cherokee-Familien. Die Cherokee sprechen eine irokesische Sprache, aber schon fast 4000 Jahre her ist es, dass sich die Stämme trennten. Die einen Richtung Norden zu den Great Lakes, die anderen Richtung Süden zur Mississippi. Es waren nicht die amerikanischen Siedler, die vor 3000 oder mehr Jahren Amaranth und Berlandier Gänsefuß anbauten, und künstliche Hügel mit so viel Material wie die Pyramiden in Ägypten. Die ganze Landschaft für sich umbauten und änderten. Die Felder mit roten, purpur, weiß und gelbem Mais kommen nicht aus Europa. Auch nicht die Sonnenblumen. Als vor tausenden Jahren die Vorfahren der Cherokee riesige Hügel in der flachen Mississippi-Prärie fanden, siedelten sie sich an dem Ort. Die Hügel? Einige der Mississippi Mounds, künstliche Hügel von den Mississippi-Kultur, vor tausenden Jahren eben gebaut, und auch eine Amerikaner für euch Folge, Monk's Mound heißt die Folge. Der große Häuptling, der auf einem künstlichen Berg inmitten der Stadt wohnt, du glaubst, dass er lügt, wenn er sagt, dass die Regen wiederkommen würden. Die Cherokee waren jetzt in ein Gebiet mit Stämmen aus dem Südosten, nördlich der Creek, nordöstlich der Choctaw und östlich der Chickasaw. Cherokee über ein paar Staaten verbreitet, Creek in Georgia, Chickasaw und Choctaw in Mississippi. Das Thema der Code Talker-Folge zum Beispiel, wo die Cherokee im Zweiten Weltkrieg auch schon vorkamen. Und auch die Seminole in Florida teilten euer Schicksal. Wie viele nordamerikanische Länder ernährt ihr euch traditionell von den sogenannten drei Schwestern, Mais, Bohnen und Kürbisarten, Squash. Dazu kommen Reh, Truthahn, viele andere Pflanzen und Wurzeln, Beeren, Kartoffel, Kürbis, Fisch, Suppe, Maisbrot und ja, Paul, sogar Popcorn. In Zukunft auch Indian Tacos. Wenn ihr sowas auf einer Speisenkarte seht, bestellt es sofort. Aber das gibt es noch nicht in der Story. Plagen wie Rüsselkäfer von getrockneten Äpfeln oder Pfirsiche, getrockene Bohnen oder Erbsen, war einfach eine Handvoll von zerbrochenem Sassafras in dem Sack hinzuzugeben. Das würde die Rüsselkäfer fernhalten. Musik und Tanz war Mittelpunkt von den ganzen Ritualen, was wiederum ein Mittelpunkt der Cherokee-Kultur war. Mit einer Wassertrommel, Wasserflöten und Trompeten aus Büffelhörner oder sogar aus Kürbisflaschen, zeremonielle Rassel. Die Männer hielten Rasseln in der Hand und bei Frauen wurden Schildkrötenpanzer auf den Beinen gebunden, während sie tanzen. Der Vater gerbt und verarbeitet sein eigenes Leder, die Mutter macht ihre eigene Moccasins, geflochtene Körbe und Federbetten. Das Leben im Dorf war nicht gleichberechtigt. Und da die Dörfer ziemlich unabhängig voneinander waren, auch ziemlich unterschiedlich voneinander. Aber viele Sachen hatten sie schon gemeinsam. Den Stampftanz zum Beispiel, mit einer Predigt in der Cherokee-Sprache, mit Spielen von Stickball, etwas ähnlich wie Lacrosse. Den ganzen Tag würde diese Predigten und Spielen dauern. Eine Pfeife wurde rumgereicht an den 7 Stämmen der Cherokee. Und schließlich wurde mit Shell Shakers getanzt und gesungen. Heute sind die Cherokee 3 Stämme, weil sie in 3 verschiedene Orte leben. Aber traditionell war der Cherokee-Stamm mit 7 Sippen aufgeteilt. Diese 7 Sippen oder Unterstämme werden durch die mütterliche Linie verfolgt. Wenn also heute die Mutter nicht Cherokee ist, sondern nur der Vater, dann ist man noch Cherokee, aber gehört nicht zu den 7 Stämmen. Die Cherokee-Stämme, also im Englischen sagen wir Cherokee-Tribe, aber die 7 Clans, wie in Schottland, die Buchanans, McPhersons, Sutherlands und so weiter, haben die Cherokee-Clans Namen wie Lange Haare, Blau, Wolf. Geschichtlich gesehen waren sie sehr wichtig, weil sie Aufgaben untereinander aufteilten. Nicht alle Sippen machten die gleichen Dinge. Zum Beispiel die Longhair-Clan kann man dann durch weitere Sub-Sippen aufteilen. Die Twister, also so was, Tornadoes, Wind, Strangers, also die Unbekannten, die Lange-Haare-Clan, die Anigiholi oder so, haben einen friedlichen Ruf. Der Friedenshäuptling in friedliche Zeiten würden aus dieser Sippe, der Longhair-Clan, kommen. Cherokee, die keinen Clan angehörten, würden oft hier aufgenommen, deswegen die Strangers, die Unbekannten. In einem Zeremonieplatz waren die langen Haare im Osten, wo das Haus des Häuptlings und so weiter standen. Der blaue Stamm Anisahoni, unter den die Jaguar, Wildkatze und Bär aufgeteilten Substämme. Das ist das älteste Stamm. Sie machten Medizine für Kinder und im zeremoniellen Platz links von den langen Haaren. Der Wolfstamm waren geschichtlich oft das größte Stamm. Der Kriegeshäuptling kommt von hier. Die Hüter des Landes waren die Wildkartoffelsippe. Die Rehseppe waren die Jäger und Schnellläufer. Sie gaben vor den Tieren Acht und kümmerten sich um sie. Die Rehe sind auch die Botschafter der Cherokee. Der Vogelclan waren auch Botschafter und kümmerten sich um die Vögel, die Botschafter zwischen Himmel und Erde. Raben, Turtledove, Adler. Und wenn man Adlerfeder verdient, sowas wie eine Ehrensmedaille, kommt sie von dem Vogelclan, die alleine das Recht hatten, Adlerfedern zu sammeln. The Paint Clan, der Farbenstamm, meinetwegen. Medizinleute. Medizin wird oft auf dem Patienten in den Heilungsritual gemalt. Wolf, Wild Potato, Bear, Deer, Paint, Bird, Longhair, Blue, das sind die sieben Stämme der Cherokee. Wenn man heute das traditionelle Land der Cherokee beschreibt, befindet es sich in Nord-Georgia, hauptsächlich vielleicht in Georgia, aber auch in die Stämme drumherum, Carolinas, Virginia, was heute dann auch Kentucky und Tennessee ist. Der Hauptstadt war mitten in Nord-Tennessee, also bis ganz oben eben. Ein riesiges Stückchen Land. Über drei Staaten jetzt. Aber es wurde immer kleiner und kleiner, einfach als weiße Siedler immer dichter und dichter wurden. Schließlich war es nur um West Virginia, Kentucky, Nord-Georgia. Ursprünglich, wenn man die ersten Cherokee getroffen hätte, würde man Männer in sogenannten Jagdhemden sehen. Ziemlich lang eigentlich, und im Winter kommt ein Perlengürtel so hinzu. Grob gesponnene Hosen dazu oder manchmal Leder-Leggings. Moccasins wurden von Männern und Frauen getragen. Die Cherokee-Decke wirkt im Tag wie ein Umhang und in der Nacht eben wie eine Decke. Im Gegensatz zu den Indianern auf der Prärie trugen sie keine Kopfbedeckung. Krieger rasierten sich die Haare, außer ein Pferdeschwänzchen hinten. Dies diente nur wirklich, um ein Adler- oder Truthahnfeder an ihrem Kopf zu binden. Also sonst nichts auf dem Kopf, vielleicht Tattoos. Tattoos wurden beschrieben. Die Männer trugen einen Stoff- oder Lederturban ab dem 19. Jahrhundert. Das wäre heute, würde man heute sagen, ist der traditionelle Look der Cherokee. Eben als sie anfingen, mit Briten zu handeln. Am Anfang des 19. Jahrhunderts fand man auch unter den Cherokee immer mehr europäische Kleidung. Als Cherokee zum ersten Mal mit den Briten nach England segelten, fanden die Engländer die tätowierten, wilden, glatzen Köpfen mit Federn und so beängstigend. Und es wurde entschieden, sie sollten eine Smoking Jacket anziehen, und sie trugen auch einen kleinen Turban, so wie der muslimische Diener im Hof in London in 1930er. Und diese Hunting Jacket and Turban wurde schließlich als traditionell Cherokee gesehen, heute. Obwohl es direkt aus London kam, aus der Mode von den 1830er. Und diese traditionelle Kopfbedeckung und also rasiertem Kopf und so verschwand schließlich. Heute sieht man eher bei den Tänzen und Ritualen einen Mann in Ribbon-Shirt und eine Frau in einem Tear-Dress. Das sind aber eher so, kommen ursprünglich aus dem 1830er so Mode. Und da die Stämme durch die mütterliche Linie gehen, heiratet man außerhalb des Stammes. Für 7 Tage wird der Platz für die Zeremonie einer Hochzeit gesegnet. Als Mann zieht man zum Dorf der Frau. Die Braut wird von dem ältesten Bruder und der Mutter oder Stammesmutter begleitet. Der Bruder nimmt einen Eid, die Kinder zu unterrichten. Das ist der Job des mütterlichen Onkels unter den Cherokee. In alten Zeiten würden sie sich inmitten des Hauses treffen, und anstatt Ringe gibt der Bräutigam der Braut eine Rehhaxe. Ein Symbol, dass er sich um den Haushalt kümmert, und sie gibt ihm einen Maiskolben oder Stück Brot, was die ähnliche Bedeutung hat. Sie wurden dann von dem Priester oder Priesterin vor einem heiligen Feuer gesegnet. Dann wird getanzt, für Stunden gegessen, Lieder auf Cherokee gesungen und das Brautpaar in 2 blaue Decken erst bedeckt. Im richtigen Moment wird von der Priesterin oder Priester die Decke genommen und mit einer einzigen weißen Decke bedeckt. Ein neues Leben zusammen. Hochzeitsgeschenke von Fleisch und Mais wurden gegeben. Das Brautpaar trinkt zusammen von einer Cherokee-Hochzeitsvase. Die Vase hat ein Getränk, aber 2 Öffnungen, dass die beiden gleichzeitig trinken können. Überall im Dorf wurde das bis zum Morgen gefeiert. Jetzt ist es meist anders, obwohl Teile des Rituals noch befolgt werden. Wie das Ribbon-Shirt und Teardress. Ach, aber wenn man es sich dann doch anders überlegt, Eine Scheidung ist offiziell, indem der Mann seine Sachen packt und das Haus verlässt oder die Frau die Sachen des Mannes vor dem Haus liegt. Haushalte können sehr groß sein, mit vielen Stammesmitgliedern und Ehemänner darunter. Die umso mehr Schwester es in einer Generation gab, umso größer das Haushalt. Ein Haushalt könnte aber mehrere Gebäuden bedeuten. Ursprünglich Gebäuden von Lehm und im Sommer mit Dächern von einfach Gebüschdinger, Äste, was auch immer, Rivercane. Im Winter aber komplett mit Lehm eben, in einem noch kleineren so Lehmhaus, was dann warm hält. Bis sich so langsam die Architektur änderte. Im 18. Jahrhundert würde man dann Cherokee so langsam in diese Holzstamm-Cabins, Log-Cabins sehen. Und manche wie die Siedler in so Clapboard-Houses, so diese ganz billigen Holzhäuser, die zusammengeschmissen werden. Natürlich muss ich einmal gesagt haben, Cherokee hatte ihre eigene Kunst und so Perlentradition, alles Mögliche, die schwer in einem Podcast zu beschreiben sind. Googelt doch einfach mal Cherokee Art oder sowas, Cherokee Kunst. Unter den Dörfern der Cherokee auf jeden Fall gab es eine Prophezeiung, die wir noch kennen, weil sie Realität wurde. Laut einer alten Cherokee-Legende mussten die Cherokee daran achten, dass sie eine Abmachung mit den Tieren nicht brechen. Rehe würden sich teilweise der Cherokee opfern, damit sie leben können, solange die Cherokee nur das nehmen, was sie brauchen. Und auch die richtige Ehre und Respekt der Jagd zeigen. Für unzählige Generationen galt die Abmachung. Und als die Cherokee jagten, gaben die Rehe den Cherokee zu essen. Doch die Cherokee fingen an, die Rehe zu töten, um zu tauschen. Ein neues Volk zog ein, hatten keine Ehre, weder Respekt vor den Rehen und wollten eigentlich nur das Fell der Rehe. Als die Cherokee zu gierig wurden, hielten die Tiere einen Rat, um die Situation zu besprechen. Sie entschlossen sich, da die Cherokee sie jetzt erbarmungslos umbrachten, würden sie das Gleiche mit den Cherokee machen, um ihnen eine kleine Lektion zu erteilen. Die Tiere erfanden eine neue Seuche, eine Pest, den sie auf die Welt ließen, die Welt der Cherokee. Die Cherokee tauschten Rehfelle zu den Engländern für Decken und Stoff und Metallkessel und Pfannen und insbesondere für Gewehre, Waffen. Aber es kam schließlich 1738 zum ersten Mal so, dass die Indianer erfuhren, was die Pocken waren. Und da die Pocken zum ersten Mal wirklich unter den nordamerikanischen Menschen verbreitet werden, haben sie keine natürliche so Verteidigungsmittel im Körper. Europäer würden das oft überwinden oder hatten oder waren schon immun irgendwie, aber Indianer nicht. Über 18 Monaten, also anderthalb Jahre, wussten die Cherokee kaum, was zu tun ist, als plötzlich die Hälfte der Bevölkerung von 20.000 im Stamm starben. Bis zu 90% der Indianer generell starben von Pocken. Aber nicht von den Rehen, sondern von Menschen, die es von Europa brachten. Der Spanier Hernando de Soto und seine Conquistadores, die auf der Suche nach Gold waren, haben zuerst von den Europäern die Cherokee gefunden. Cherokee Scouts half ihnen nach der Suche. Sie führten die Spanier durch, was heute Florida, Georgia, the Carolinas, Tennessee, Alabama, Arkansas, Mississippi, aber haben kein Gold gefunden. Britische Kolonisten, die Virginia Colony, um genauer zu sein, interessierten sich an den Tauschhandel mit der Cherokee. Cornelius Doherty zog sogar zu den Cherokee und lebte unter ihnen 1690. Die Cherokee sind sehr für ihre Gasthöflichkeit bekannt und geben oft ein paar Mahlzeiten zu einem Reisenden. Und wenn man etwas zu essen oder trinken angeboten wird, es ist unhöflich, das abzusagen. Die hatten einen Ruf schon sehr früh, dass es einfach in ihrem Charakter ist, zu essen, wenn man hungrig ist. Sogar einen Platz zum Schlafen und Essen und sogar für Tiere kümmern. Es ist egal, ob man verwandt ist oder ein Indianer oder Fremder oder Reisender. Das ist in etwa ein Zitat von J.P. Evans, 1835. Cherry fingen sogar für die Kolonisten Indianer Sklaven von anderen Stämmen, um sie in Virginia und weiter im Norden als Arbeiter dienen zu lassen. Und für Weiße fingen sie sogar an, andere Stämme anzugreifen und um mehr Rehe zu fangen, bis die Rehe fast aus dem Gebiet ausgerottet wurden. 1801 wurde die erste feste christliche Mission in der Cherokee Nation gegründet. Es waren Deutsche, die in den Moravian Mission in Spring Place, in was heute Georgia ist, gegründet. Einerseits schade, dass man dadurch auch ein bisschen sehr viel eigentlich von der Cherokee-Kultur verlor. Andererseits Hussiten, yay! Briten aber nutzen die Tatsache, dass die Cherokee-Dörfer nur locker verbündet waren, also jedes Dorf war praktisch unabhängig, und die Briten konnten oft ein Dorf gegen das andere hetzen. Cherokee konkurrierten nun, um eine bessere Handelsposition mit den Briten zu haben. Schließlich gründeten Cherokee um 1750 eine Hauptstadt, um das ein bisschen zu bekämpfen können. Chota, auf einem Hügel in was heute Nordzentral-Tennessee ist. Der Häuptling von Chota sprach jetzt für alle Cherokee. Der erste Häuptling war Old Hop. Cherokee fingen auch fingen an, einen regelmäßigen Rat zusammenzuhalten, um besser gegen die Briten handeln zu können. Ich finde es interessant, dass sie das Townhouse oder bei uns normalerweise Town Hall genannt, eben nicht so nennen, sondern Council House nennen, was direkt aus dem deutschen Rathaus kommt. Weird, huh? Jetzt konnten sie sich auf jeden Fall besser gegen die Kolonisten in den Grenzgebieten wehren. Es ging langsam über Stammes- und Blutgesetz hinaus. Und was sich wehren heißt, änderte sich auch über die Jahre. Natürlich, wie viele andere Nachbarn um sich rum, waren die ersten Waffen Pfeil und Bogen mit so Steinspitzen. Aber im besten Fall wurde aus irgendwoher Flintstein getauscht. Und man macht eine Pfeilspitze, also der Werkzeug, um eine Pfeilspitze aus einem Stein zu schnitzen, ist aus Rehgeweih. Auch Speer und Speerspitzen wurden so gemacht. Tomahawks natürlich, diese Axt, also Steinachsen, die auch, also Tomahawks werden, glaube ich, meist geworfen, aber werden auch zum Teil geworfen. Und so Schlachthammers. Und auch Blasrohre. Bis zu 3 Meter lange Blasrohre. Die Dinger selber wurden aus so hartem Holz geschnitzt und waren meist vergiftet von Schlangengift. Wie bekamen Cherokee Schlangengift? Ihr findet das vielleicht nicht interessant, aber ich schon. Sie würden eine giftige Schlange finden, ein bisschen zerrottetes Fleisch nehmen und die Schlange nerven, bis sie in das Fleisch beißt und dann diese Blasrohr-Darts eben da reinstecken und sie somit vergiften. Und es kam auch immer häufiger und häufiger zum Kampfausbruch, vor allem dann im 18. Jahrhundert. Die niederen Dörfer, wie sie genannt werden, in South Carolina, wurden vor allem von weißen Siedlern immer mehr eingeschränkt. Mit jedem Streit wurden die Cherokee streng bestraft. 1715, als die Shawnee im Norden sich mit den Franzosen verbündeten, verbündeten sich die Cherokee erstmal mit den Briten und jagten die Shawnee weiter nördlich. Und verkauften auch, wie gesagt, Indianersklaven nach Virginia. 1730 war es das erste Mal, dass ein paar der Häuptlinge nach London gebracht wurden. Und als sie zurückkamen, gründeten sie weitere Dörfer. Und obwohl die Cherokee mit den Briten 1755 ein Verbündnis unterschrieben, mit dem Ausbruch der Französisch- und Indianerkriegen, also Siebenjähriger Krieg nennt ihr das, glaube ich, wandten sich die Cherokee immer mehr an die Franzosen. Vielleicht war daran zum Teil schuld, dass die Engländer die Dörfer der Cherokee 1759 in den Carolinas angriffen. Maisfelder und Gebäude wurden verbrannt, Vieh wurde beschlagnahmt oder vertrieben, Männer, Frauen und Kinder wurden umgebracht, 5000 Cherokee flohen Richtung Gebirge. 1761, also 2 Jahre später, kam es dann zum Friedensvertrag. Und für die Cherokee war der Siebenjährige Krieg nur 2 Jahre dann. Vielleicht heißt es auch deswegen bei uns der French Indian War. Der Cherokee Booger Dance, wo man furchterregende Masken aus Kürbis oder Büffelleder macht und trägt und satirisch das gierige Benehmen der Feinde der Cherokee vortanzten. Die Masken wurden jetzt immer blasser, wie die bleichen Siedler. Und ihre Manieren im Tanz machten sich jetzt über weiße Züge lustig. Als knapp ein Jahrzehnt später wieder Krieg ausbrach, wurden die Cherokee wieder um eine Verbündnis gebeten, diesmal gegen Rebellen. Die amerikanischen Kolonisten wollten sich von England trennen. Die Cherokee unterschrieben wieder einen Vertrag mit England. Und dessen Feinde, die Amerikaner, sahen rot und wollten nun die Cherokee komplett ausrotten. In Virginia wurde strategisch Dörfer angegriffen. Die Militia der Carolinas, die mittleren und sogenannten Talstädte, und Südcarolina, die niederen Dörfer. Bis 1780er wurden 2/3 der Städte vernichtet. Tausende Cherokee waren, also während der amerikanischen Revolution, tausende Cherokee waren am Verhungern und flüchteten in die Gebirge, wo weitere dann von der Kälte starben. Andere wurden als Kriegsgefangene genommen oder sogar als Sklaven verkauft selbst. Die verbündeten Briten? Nirgends zu finden. 1778 unterschrieben sie mit den Amerikanern ein Friedensabkommen. Im nächsten Jahr brachen die Pocken wieder aus. 1/3 der jetzt überlebenden Bevölkerung starben. Erst 2/3 starben, 1/3 starb. Also es gab jetzt nur noch 9000 Cherokee. Die Cherokee waren eines der ersten, wenn nicht das erste Stamm, die zusammen eine, also oder auf jeden Fall nicht-europäische Einheit überhaupt, die gesamt als US-Bürger eingenommen wurden. Artikel 8 in dem Vertrag von 1817 sagt, dass Cherokee Bürger der Vereinigten Staaten werden dürfen, wenn sie wollen. Die Cherokee fingen sogar an, Missionarin zu anderen Stämmen zu werden. Zeigten andere Indianer, wie man Weizen anbaut, wie man sich wie die Weißen verkleidet, wie man Englisch spricht und wie man in einer Kirche Gott dient. Wie man eben, in Anführungszeichen, zivilisiert wird. Weiße Männer nahmen Cherokee Frauen und bekamen somit auch Land. Es gab also dann viele gemischte Familien. Cherokee Land gehörte eigentlich allen, aber eine Familie konnte so viel praktisch haben, wie sie bearbeiten konnten. Es gab dann eine zweite Klasse. Wie gesagt, es war nicht immer gleichrangig. Teilweise hatten Cherokee selber vielleicht sogar Sklaven. Nicht vielleicht, ganz sicher. Doch die Revolution, wie gesagt, und es gab einen weiteren Krieg gegen die Briten. Ich glaube, die Folge heißt Washington Burns, wo ein Cherokee, Junaluska, das Leben von späteren Präsident Andrew Jackson rettet. Das ist ganz wichtig. So möchte ich eigentlich Präsident Jackson vorstellen. Ich habe ihn schon, also als Action Jackson von 1814 in Battle of New Orleans gegen die Briten gewonnen, das Ganze. Da hat ihn aber ein Cherokee das Leben gerettet. Das will ich betont haben, das müsst ihr im Kopf behalten während den Rest der Folge. George Washington, der erste Präsident, sah das Ganze ein bisschen anders. Also er wollte den Scalp, also die Kopfhaut von eines der Cherokee, weil sie ja mit Briten verbündet waren. Also waren erstens als Feinde der Amerikaner gesehen. George Washington hatte eine so philosophische Idee, die wichtig ist, weil er als General dann zum Präsident wurde, also und man auf ihn hörte. Washington, und man befolgte, was Washington wollte für viele Präsidenten danach, war immer ein Argument. Washington wollte das, okay. Washington wollte die südostamerikanischen Indianer zivilisieren. Dieses Programm wurde von einem Indian Agent angeführt. Da gab es jetzt einen Titel für. Der erste hieß Benjamin Harkins. Und das heißt, es gab dann wirklich Druck von diesem Agenten, die dann auch Leute und Geld und das Ganze hatten, dass sie die Cherokee ihre Wege aufgeben würde, dass sie wirklich siedeln würden auf Land, dass sie dann so Grundstück besetzten, nicht alles teilen würden. Und da sie, wie gesagt, sowieso so viele Dörfer zerstört waren und sie neu aufbauen wurden, kam diese Änderung auch ziemlich schnell. Die White-Tailed Deer, weißschwänziges Reh oder was auch immer, war fast extinkt, als dann Schweine und Rind und so mehr verbreitet wurde. Es wurden auch von der amerikanischen Regierung beigebracht, wie man Stoff macht, so, und auch Baumwollsamen gegeben und gezeigt, wie man Baumwolle anwächst. Das ist ja Mississippi und Georgia und so die Gegend. Und schließlich sogar so Metallarbeiten und Schmieden und das Ganze. Als die Vereinigten Staaten erstmal eine Straße durch Cherokee-Land baute, bauten die Cherokee eine Art Hotel, exportierten sklavengewachsene Baumwolle nach England und fingen an, sogar diese Dampfschiffe auf dem Tennessee-Fluss zu managen. Wenn Unabhängigkeit aber 1776 geschrieben wurde und es dann im nächsten Jahrzehnt ein paar Verträge, so Friedensabkommen mit der USA gab, wurde das auch hin und wieder schnell vergessen. Als das Bundesstaat Georgia gebeten wurde, 2/3 von ihrem Land abzugeben, nämlich die heutigen Bundesstaaten Alabama und Mississippi, sagte Georgia nein, denn dann würde, was die dann übrig hätten, die Hälfte von Indianern besetzt. Und somit versprach die Bundesregierung, dass sie alle Indianertitel und so Landbeanspruchungen und das Ganze ungültig erklären würden. Und das war so das Abkommen, dass es eben Alabama und Mississippi gibt. Das war 1802. 1812 griffen die Briten an. Und diesmal waren die Cherokee nicht mit ihnen verbündet, sondern mit den Amerikanern. Und wie gesagt, retteten sogar das Leben von Andrew Jackson. Und in den 1820er, ein Cherokee namens Sequoia, der weder lesen noch schreiben konnte, erfand ein Nicht-Alphabet, Syllabary, also wo jeder Buchstabe ein Silbenalphabet, meinetwegen. Und 1809 fing er schon an, einen Weg, so Cherokee, die Sprache selbst aufzuschreiben, obwohl er gar nicht eigentlich wusste, wie Schreiben und Lesen funktioniert, hat er das irgendwie so gemacht. Und es ist auch die erste so Schreibensform von einer Indianersprache außerhalb von Zentralamerika. Es gab original 86, heute sind es 85, unterschiedliche Zeichen für Silben. Und das wurde dann 1821 veröffentlicht und verbreitet und langsam unterrichtet und so eingesetzt. Es war auch eben hier, als die deutschen Missionare einluden. Und die Deutschen nannten sich also Moravians zuerst, das ist heute the Brethren, die Bruderschaft, das heißt irgendwas, was heißt das auf Deutsch? Die Herrenhutter Brüdergemeinde. Ja, aber wir nennen sie heute eher Congregationalists, aber sie haben auch so Schulen auf.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gemacht und das Ganze. 1825 wurde eine neue Hauptstadt ernannt, und zwar New Echota, wie die alte Chota eben. Und sie schrieben eine Verfassung. 1827, sehr der amerikanischen Verfassung ähnlich, mit also Executive, Legislative, Judicial, diese Branchen der Regierung. Und diese ersten so Leiter in dieser neuen Verfassungsregiere waren John Ridge und John Ross. Die werden berühmt sein, weil sie eben dann auch für die Cherokee kämpften, also legal gesehen in Congress und das Ganze sehr auf amerikanischer Weise vor dem Supreme Court und das Ganze. Und lange, vielleicht ein paar Spoiler, lange Geschichte kurz. Die Supreme Court gaben der Cherokee auch Recht, aber das wurde dann von Andrew Jackson, der dann Präsident wurde, ignoriert. Und zu dieser Zeit kam dann auch die Druckpresse, eine Cherokee-Zeitschrift, die Cherokee Phoenix aus Neu-Echota. Es gab die erste Cherokee-Übersetzung mit ihrem eigenen Buchstaben der Bibel. In dieser Zeit, in den 30ern, 1830 gab es die Indian Removal Act, wo man sagte, alle Indianer müssen weg. Das war jetzt erstmal noch bestreitet und ging so langsam von Gericht zu Gericht, also vor dem Supreme Court ein paar Mal. Und in dieser Zeit schon hatten einige Cherokee genug von dieser weißen Siedler und zogen einfach ganz weg. Erstens nach Mexiko, was aber dann das Bundesstaat Texas wurde. Und dort haben sie auch den Texanern geholfen in ihrer Unabhängigkeitskrieg von Mexiko. Und 1836 wurde mit Sam Houston kennt man jetzt, unterschrieben. Und Houston selber wurde ein ehrenwürdiger Mitglied des Cherokee-Stammes. Aber der Nachfolger von Houston, Mirabeau Lamar, hat die Indianer dann vertrieben. Das war 1839, also 1839, knapp 3 Jahre später. Das ist nur so eine Nebenstory. Manche sind auch nach Arkansas gezogen, freiwillig. Was heute Oklahoma ist, Sobald 1830, sobald es sagte, ihr solltet irgendwann in den nächsten paar Jahren nach Oklahoma, es hieß noch nicht Oklahoma, sondern es hieß damals wirklich so Indian Territory oder sowas, ähnlich wie Indiana. Also Indiana, die Idee war, da können Indianer siedeln von der Ostküste. Spoiler, sie wurden auch aus Oklahoma vertrieben. Aber die ersten, so John Ridge und John Ross, das waren auch Sklavenbesitzer, also einer war so halb Cherokee, halb Schotte irgendwie. Und Jackson, also wie er redete, Präsident Jackson sagte so, er wollte sie, die Siedler sind ja brutal, ein bisschen gewalttätig und kümmern sich nicht so um die Gesetze. Es ist für die Indianer sicherer, dass sie einfach über westlich der Mississippi sind. Aber andere sagte, also auch Weiße sagte im Kongress und so, wie können wir jemals wieder vertraut werden, wir haben ja so viele Abkommen mit den Cherokee, also wenn wir das jetzt brechen, das heißt, wie kann man uns eigentlich als Land vertrauen? Und ich glaube, da hatten sie recht. Und doch wurde dieses Indian Removal Act 1830 ging als Gesetz durch und Jackson hat es unterschrieben. Nord-Georgia und also Carolinas und Virginia, das ganze Cherokee-Gebiet wurde erstmal einfach für Weiße aufgeteilt, für Siedler. Und es gab eine Lotto, wo man dann Land gewinnen konnte. Man kaufte sich los Lotto-Tickets und genau. Und ab dem Zeitpunkt war kein Cherokee-Gesetz gültig, was die amerikanische Gesetze, was denen anging. Jetzt die Supreme Court entschied sich anders, aber Fakt ist, also Jackson sagte irgendwas oder der Governor von Georgia sagt irgendwas, dann come and execute, also führ durch, wenn es illegal ist, was willst du machen? Denn die Polizei, die Marshal, die Militia, das ist alles unter dem Executive Branch, das heißt Präsident und Gouverneur und so, das heißt, selbst wenn die Supreme Court sagt, und vor allem, das ist vor dem Bürgerkrieg, wo Staaten noch stärkere Rechte hatten und Georgia hat einfach gesagt, nee, also Supreme Court in Washington D.C. oder, you know, kann sagen, was sie wollen, aber wir machen, was wir wollen. Komm und holt uns doch, mehr oder weniger. Die Cherokee selber, John Ross, machte ein Blood Law, Blutgesetz. Blutgesetz im Deutschen heißt was anderes. Aber das heißt in diesem Fall, die Verräter, die verkaufen, werden als Verräter getötet oder hingerichtet. John Ross ging auch zweimal, er ging zu den Federal Courts und blamierte Jackson einer Weise, aber ja, Jackson gewann schließlich. Georgia hat das Supreme Court einfach ignoriert. Jackson sagte den Georgians, light a fire under them. Also zünde ein Feuer unter ihnen an. Lass sie abhauen. Es ist wieder eine Seitenstory, die fast eine ganze Folge sein könnte. Ab so 1830 rum gab es in Georgia diese Pony Club. Georgia hatte so eine Staatskavallerie als Teil der Militia irgendwie, eine Light Horse Guard oder waren ein Teil der US Army irgendwie, aber wurden nach dem Kriegen dann entlassen, also brauchte man nicht mehr. Und 40 bis 60 von den Männern schlossen sich dann zusammen und machten sich irgendwie als so Outlaws, so außerhalb des Gesetzes tätig. Manchmal wurden sie so von als Helden, so wie Robin Hood oder so Anti-Held, gefeiert, aber sie waren dann wirklich schon sehr problematisch. Also machten viele Rauben, das Ganze, das waren so aus Tennessee und Georgia, so ganz spezifisch, so DeKalb County, Georgia, ganz spezifisch waren, das waren so 50 verwandte Familien, wie das so im Süden ein bisschen üblich ist. So diese 50 Familien, die alle ein bisschen ihre Cousins heiraten und das Ganze, die wohnen alle an der Chattahoochee-Fluss in Georgia, Tennessee, darum. Und so 1826 fing das an, aber 1830, als dann offiziell wurde, dass die Indianer verjagt werden sollten, dann fingen auch so die Raubanfälle an den Indianern und so an. Diese Pony Club hießen sie dann. Sie raubten oder machten Anfälle auf so Cherokee- und Creek-Dörfer in Georgia, klauten Pferde. und verkauften diese Pferde an andere Mitglieder oder so, verkauften sie sogar an andere Counties und Staaten und so. Offiziell sagten sie, oh, wir sind da, damit wir die Goldbergarbeiter, ach übrigens im Cherokee-Land und Creek-Land war Gold, das ist auch so eines der Sachen, aber das war, um diese Golddinger zu beschützen, sogar die Cherokees zu beschützen vielleicht. Aber eher von den Cherokees, also eher gegen die Cherokees in der Tat. Es war ein Teil von ihren Befehlen, dass sie einfach durch die Gegend reiten, so praktisch auf Patrouille durch Georgia und oft eben auch in Indianergebiet. Die Pony Club wurde teilweise, wie gesagt, romantisiert. Diese zur Zeit so Border Romances, Charles Dickens, sogar Mark Twain schrieb so romantische Stories über die McMinn County, Tennessee, diese Stories von, so heißt das Buch, Stories from McMinn County, Tennessee. Aber in der Realität waren das Diebe und brachten so wirklich einen Terror zu diese Counties bis in die frühe 1840er. Und ein bisschen wie eine so organisiertes Verbrechen eben, so geklaute Güter würden über eine andere, also über, weil sie selber waren von Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, also bis zu Alabama ein bisschen rein. Und das heißt, man könnte einfach an andere Pony Club Mitglieder hot property, sagen wir, also geklautes Merchandise, dann einfach weitergeben und dann einem anderen Bundesstaat verkaufen. Manche geklaute Pferde schafften es bis zu Illinois, also das ist schon fast Chicago. Und es war auch schwer, sie zu fangen. Sie waren zu Außenseiter sehr geheimnisvoll. Selbst dann, habeas corpus, dieses, wenn es nicht genug Beweismittel gab, dass das Pferd jemand anders gehörte, dann ja, wurden sie unschuldig gesprochen. In den 1830er wurden Dutzende von Gefangenen freigelassen, wegen einfach an Mangel an Zeugen zum Beispiel. Indianer hatten dann auch vor Gericht immer weniger und weniger Rechte. In Kalifornien war das am brutalsten, aber hier fing das schon ein bisschen an. Und es fingen dann an, wie in einem wilden Western, das war so vor wilde Western-Zeiten, aber der wilde Süden eben, es fingen an, so oft gedacht, fast legendär, fast nie eine wirkliche Person, aber so ehrliche Bürger aus den Städten, vielleicht irgendwelche Yankees oder keine Ahnung, die Südstaatler Slicks nennen würden. Was man auch von Weitem leicht erkennen kann, wegen dieser so geschickte Kleidung, so eher Anzug und sauber eben, wie sie ihre Pistolen trugen. Also das erinnert schon sehr an Cowboys im Wilden Westen, aber das ist eben so gute 30 Jahre vor, also eine Generation vor John Wayne, solche Characters. Aber erinnern schon sehr an so John Wayne-Filme. Ein Captain Slick ist eben genau so einer, den man dann 30 Jahre später so Gunslinger oder so irgendwie denken, Cowpuncher oder so denken würde. Und diese Captain Slick Stories, das ist fast wie eine Comicfigur, so ein Superheld. Und eine Legende, also ein Bösewicht vielleicht unter manchen Rednecks des Südens. Für andere ist es eben ein Held, so der von den Städten kommt und eher gebildet ist und so weiter. Es kann wirkliche, so individuelle Stories kann schon gegeben sein, die wirklich passiert sind. Aber in dem Fall gibt es wahrscheinlich mehr als eine Captain Slick eben, als einen Captain Slick. Das ist aber ein Captain Slick oder Slicks sind einfach jemand, der Ponyboys jagte und teilweise auch die Wildnis zivilisieren wollten. Also das ging alles so zusammen. Die Cherokees aber mochten diese Captain Slicks auf jeden Fall. Die Weißen weniger, außer im Norden und andere. Ja, es kommt drauf an, wer man ist. Aber die Ponyboys haben eben mehr getan, als das Gesetz tun konnte, um die Ponyboys, den Pony Club zu kontrollieren. So schrieb auch eine Zeitung, also so Vigilantes. Aber seit Washington schon diskutierte jetzt die amerikanische Regierung, was nun mit den Indianern zu tun ist. Washington selbst, wie gesagt, wie Jefferson nach ihm, war eher für die Acculturation, so eine richtige, so philosophisch eine Einbürgerung der fünf zivilisierten Stämme östlich der Mississippi. So, sie wurden immer so reingequetscht. Der Rest musste sowieso einfach weg. Aber dann gab es immer sowieso mehrere, die sagten, gibt es überhaupt sowas wie ein zivilisierter Stamm? Ich habe ja vorhin erklärt, die hatten Verfassung, eine Zeitung, Druckpresse mit ihrer eigenen Sprache und das Ganze zogen sich wie Amerikaner an, sprachen Englisch, studierten die Bibel. Das waren auf jeden Fall Tatsache ist, Cherokee-Schulen, diese deutsche Missionarschulen am Anfang, aber dann auch Cherokee-Schulen, waren bessere Schulen als die umgebenden weiße Schulen. Nicht so wie 100 Jahre später die schwarzen Schulen in genau den gleichen Gebieten viel schlechter als die weißen Schulen waren, sondern nein, die Cherokee bildeten sich besser als die Weißen sich selbst. Ja, deswegen auch ja, eines der 5 zivilisierten Stämme und so weiter. Aber andere behaupten, es gäbe eben sowas wie zivilisierte Indianer gar nicht. Andrew Jackson, Action Jackson, das war eines der von ihnen, Held vom Krieg von 1814. Wie gesagt, selber sein Leben wurde von einem Cherokee, also Jackson hat selber sein Leben von einem Cherokee zu verdanken. Aber er wollte auf jeden Fall Indianer weg. Aus der USA, westlich der Mississippi, also in französische Mexikanergebiet eben. Oder auf jeden Fall also das frisch gekaufte Louisiana Territory, sowas. 1830 eben sagte Jackson, er wollte eben diese Territory west von dem Mississippi in die in verschiedene, nicht unbedingt Reservations, also Reservate, aber praktisch Reservate für diese Stämme, so einzelne Stämme in verschiedenen Gebieten wieder umsiedeln. Und wie gesagt, also 23 ging das zu Supreme Court und Cherokee haben gewonnen. Davy Crockett, eines der Tennessee Congressmen, aber dann auch ein Held der texanischen Unabhängigkeit, war auch für die Cherokee und gegen die Vertreibung und das Ganze. Aber die Südstaaten, ein weiteres Problem war, also die Nordstaaten waren eher dagegen, sie waren aber auch nicht dort in dem Land, also nicht in Georgia. Die Südstaaten sagten deswegen, die Nordstaaten seien Heuchler, da sie die Indianerrechte verteidigten. Genau da, wo früher eben Indianer in New York jagten, ist schon seit Generationen Familienbauernhöfe der Weißen. Also was kann New York dagegen für die Cherokee sagen, wenn sie die Irokesen auch rausgeschmissen haben? Jackson aber gab so eine halbe Million Dollar für der Umzug der Indianer. Die fingen an, Verträge zu unterschreiben und das Ganze. John Ridge, also der da auch die Verfassung so unterschrieben hat und das Ganze, er zog erstmal Richtung Westen nach Oklahoma mit 2000 Cherokee, also schon ein gutes Stück. Sonst wird ihnen von der Regierung gesagt, sie haben 2 Jahre, um friedlich mit Federal Aid, also mit Geld von der Regierung und so, dass sie umziehen können. Aber die meisten können sich sowas gar nicht vorstellen, ihre Bauernhöfe zu verlassen, die ganze Ernte, alles nochmal von neu, bloß weil irgendein Weißer irgendwelche Wörter auf ein Stück Zettel Papier geschrieben hat. Das ist einfach Schwachsinn. Das kann irgendwie nicht in der Realität umgesetzt werden. Aber die wartenden, gierigen, weißen Siedler, die sich immer näher und näher an die Cherokee-Dörfer wagten, das war schon, und dann diese Georgia, dieses Lotto eben, das war dann so das Anfang vom Ende schon. General Winfield Scott hatte dann trotz einer Schriftrolle, die fast, keine Ahnung, über 40 Meter lang war. Eines der größten so Petitions, wo Leute unterschreiben mit Unterschriften und so dagegen was tun will. Das ist eines der größten in der Menschengeschichte praktisch. Trotzdem kam General Winfield Scott, verhaftete einfach ganze Dörfer, sperrten sie in also Stockades, Lager, kann man schon sagen. Und dann kam es so die Zeit, wo die ersten Richtung Westen geschickt wurden. Mit diesen ersten Reisenden kamen auch Nachrichten von Durst und Krankheiten und das Ganze zurück. Manche, die ihre US-Bürgerschaft aufgaben, das ist hier, finde ich, einfach schrecklich. Also um da zu bleiben, 300 sind da geblieben und durften das legal tun, indem sie ihre amerikanische Bürgerschaft aufgeben. Ich finde das Ganze sehr gefährlich. Also dann hat man ja gar keine Rechte praktisch. Das ist auch sehr komisch. Aber bis zu 12.000 waren dann in diese Lager offen, unter dem Himmel, in dem Wind und Regen. Manche starben einfach dort. Manche starben dort. Die Situation war so, dass die Hälfte der geborenen Kinder sofort starben. Okay? Und weitere 25% der Kinder in dieser Lager dann langsamer starben. Okay. Und schließlich Oktober, so wirklich so spät Herbst oder Herbst, war es dann so der Drang Richtung Westen. Früh Dezember, die letzte Gruppe aus den Lagern. Es gab eine lange Linie bis nach Illinois, aber von Illinois nach Kentucky bis zu 3 Meilen in Plätze, nicht nur die Cherokee, aber auch Creek und Seminole, wie gesagt, diese anderen Stämme mit ihnen. Hin und wieder waren so Forts mit Essen und so für sie, aber da es dann so ziemlich bald Dezember wurde und der Winter kam, selbst die Ohio wurde dann schwer zu überqueren. Man musste Monate warten, da natürlich ging das Essen aus. Es war wirklich ein Rekordwinter, also mehr Schneefall als gewohnt, so ein Jahrhundertswinter irgendwie. Und viele waren dann zwischen Flüsse, als dann die Flüsse größer wurden und dann schließlich mit Eisbrocken und so, waren sie dann zwischen diese Flüsse eingesperrt und mit Eis und Schnee und so und eben was sie halt zwischen diese Flüsse finden konnten zu essen. Und das war oft nichts oder sehr wenig. Manche Siedler, die schon in der Gegend wohnten, haben geholfen und manche Cherokee haben das Winter überlebt, dank der Hilfe von diesen weißen Siedlern. Aber andere haben sie wirklich für jeden letzten Cent, den sie hatten, für ein bisschen Weizen oder so oder Brot ausgequetscht. Total profitiert von dieser Situation. Diese Situation heißt The Trail of Tears, der Pfad der Tränen, was ich gerade beschreibe. Die Cherokee auf dem Pfad der Tränen, wie es schließlich benannt wurde, waren zu müde oder einfach zu erschöpft, um überhaupt jagen zu können nach einer Weile. Sie trugen ja alles, was sie konnten, also alles ihren Besitz, was sie tragen konnten. Und alles andere mussten sie zurücklassen und haben sie verloren. Nachrichten kamen zurück von, wie gesagt, 3 Meilen in Länge von marschierenden Cherokee und andere Indianer. Manche Kranke oder Schwache wurden getragen. Es gab ein paar so Kutschen und so. Manche Pferde natürlich. Aber ich glaube, die Mehrzahl einfach zu Fuß. Sogar alte, ältere Frauen wird beschrieben mit großem Gepäck und alles am Rücken. Manchmal an wirklich so ziemlich glattem Eis und so gefrorenem Boden. Wenn nicht matschige Straßen. Manche barfuß, als die Marquesans so ziemlich schnell kaputt gingen. Marquesans sind ja bloß ziemlich dünnes Leder. Ist für sowas nicht gemacht. Und man lernt dann in den nächsten Tagen und Wochen, dass praktisch überall, wo Rast gemacht wurde, gab es dann neue Grabstätte für 15, 14 oder so, die es einfach nicht mehr weiterschafft. Vielleicht 10 Meilen am Tag. Und 10 Meilen am Tag, also das ist vielleicht ein Durchschnitt oder vielleicht als es dann wirklich anfängt zu schneien oder keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Das ist jetzt von jemandem, der das 1932 geschrieben hat oder so. Aber es sind auf jeden Fall 1400 Kilometer, also über 1000 Kilometer auf jeden Fall. Okay, also Amerika ist groß, das heißt ein paar Bundesstaaten, das sind auf jeden Fall 4 Bundesstaaten weg. Das ist schon eine riesige Strecke von dem Südosten auf der Prärie. Prärie ist ja auch ganz anderes Klima und das Ganze. Ganz andere Indianerstämme eben, also wie die Lakota und Blackfoot und die habe ich ja woanders erklärt. Aber man nennt es jetzt auf jeden Fall einen regierungsgesponderten Indian Death March, also einen Todesmarsch. Wo man jetzt sagt, es war Teil, warum Oktober, warum Dezember? Es war fast Teil der Sinn der Sache, dass es wirklich als Todesmarsch gedacht wurde. Also lass sie unterwegs verrecken, hoffentlich kommen gar nicht so viele in Oklahoma an. Nicht alle dachten das. Manche dachten, das ist einfach... Was dachten sie genau? Dass sich weiße Siedler und Indianer nicht vertragen können? Unglaublich. Also das ist... Ich habe ein bisschen Problematik hier, das Ganze zu beschreiben. Aber wie gesagt, so 15 oder 14 oder 15 Tote und dann Gräber im gefrorenen Boden buddeln und das Ganze. Und derweil singen sie christliche Lieder über Pilgerfahrten. Und... Fuck, man. Die Deportation der Cherokee kennt man jetzt als ein sehr berühmtes Ereignis. Also ich habe da davon auch in der Schule gelernt, so US History ist auf jeden Fall Trail of Tears und das Ganze. Also Cherokee ist jedem Schüler, der in der Schule aufpasst, auf jeden Fall ein Begriff. Und das ist das Exemplar schlechthin, deswegen auch die Folge, dass die USA schuldig an Genozid ist. Ich würde bestreiten, Kalifornien war krasser. Aber dieses Ereignis kennt jeder Amerikaner und lernt es in der Schule. Es ist weniger kontrovers, zu sagen Trail of Tears, also Cherokee war Genozid, als zu sagen, obwohl es viel brutaler war, als zu sagen, in Kalifornien war Genozid. Das ist nicht meine Meinung, das ist der Meinung von vielen, vielen Professoren, so fuck off. Aber der Trail of Tears, also Pfad der Tränen, sagt jedem Amerikaner was oder sollte es tun. Der Pfad der Tränen heißt es, unser kleines Holocaust. Okay, gleich geht's weiter mit was über die Cherokee nach dem Pfad der Tränen passiert ist. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Die Story am Anfang, wo du zwischen diesen zwei Flüssen saßt und ein Feuerchen hattest. Ja, also ich habe ganz ausgelassen, dass du auch im gleichen Moment von Durchfall leidest und nicht essen kannst, wenn es was zu essen geben würde. Wow, du bist aber mit dem Gedanken ganz schön abgeschweift jetzt. Dies ist dein letzter Tag auf Erden, aber solange du nicht einschläfst, wirst du auch nicht sterben. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Aber tausende von Cherokee überlebten. Es sind auch manche zurückgeblieben und es gibt jetzt drei verschiedene Stämme praktisch, die freiwillig gegangen sind, die nicht freiwillig gegangen sind und die geblieben sind. So kann man das leicht sagen. Im Bürgerkrieg gab es auf jeden Fall unter den Konföderierten, also den Südstaat-Rebellen, auch Cherokee-Offiziere und so. Die Konföderation versprach die Cherokee freies Land, wenn sie für die Confederation kämpften. Es gab die Texas Cherokees und so weiter. Und schließlich gab es einen neuen Friedensvertrag zwischen den Amerikanern, die den Bürgerkrieg gewonnen haben, und die Cherokee. Das Interessante ist, dass 25 Jahre später, nach der Pfad der Tränen, hatten die Cherokee wieder die besten Schulen für Männer und Frauen im ganzen Land. Und 1866, also im Jahr nach dem Bürgerkrieg, war auch das letzte Mal, dass John Ross, jetzt ziemlich alter Mann, nach Washington reist, aber auch nicht mehr lange lebt. Ein weiteres Gesetz, die Dawes Act 1887, so 50 Jahre nach dem Pfad der Tränen, wurde dieses gemeinsame Indianergebiet auf individuelle Familien, so Haushalte, aufgeteilt. Und das extra Land, wenn man das so bezeichnen kann, das nicht aufgeteilt wurde, wurde dann von der US-Regierung einfach ohne Bezahlung geschlagnahmt als Surplus Land und an Nicht-Cherokee dann verkauft. 10 Jahre später, das Curtis Act, ein Gesetz, machte die ganzen Stammesregierungen, Gerichte, Schulen und andere Institutionen ungültig. Dies hieß auch in dem Indian Territory, was später Oklahoma wurde, dann auch das Ende der Cherokee-Gerichte und Regierungssysteme. 1898 war das. Das war übrigens ein Schritt, das direkt vor dem Staattum von Oklahoma passierte. Also das war schon, man machte erstmal die Indianer legal schwach und ja, teilte das ganze Land auf Familien auf, und dann konnte man die individuelle Familien leichter vertreiben. Sie versuchten es, die 5 Stämme zusammen in Indian Territory versuchten anstatt Oklahoma die State of Sequoia zu gründen, aber scheiterten in Washington. Und um dann nochmal legal sie schwächer zu machen, es gab ein Gesetz, das bis zu den 1960er gilt, das One Blood Law, One Drop Law. Wenn man einen Tropfen schwarzes Blut hat oder nicht weißes Blut, dann, also das wurde dann immer anders und anders definiert, aber schließlich war es, wenn man einen Tropfen nicht weißes Blut hat, zählt man als farbig und hat die gleichen rassistischen so Segregation und das Ganze wie die ehemaligen Slaven, was ich vor ein paar Folgen beschrieben hat. Und das eben, das endete erst in den 1960er. Aber 1890, es gab so kleine Rebellionen, es gab einen Ned's War, der dann praktisch auch so als Robin Hood-Figur, so Jesse James-Figur, um das Gesetz rum arbeitete. Aber selbst Oklahoma in einem geschwächten Zustand konnten schon weiße Siedler in das Indian-Territorium kommen. Als dann langsam über die Jahrzehnte klar wurde, dass es irgendwann mal so kommen wird. Und diese weiße Siedler heißen Sooners. Es gibt die Sooners und die Boomers zum Beispiel. Die Sooners waren die, die illegal über die Grenze ins Indianergebiet gingen. Also Oklahoma ist südlich von, was, Kansas, Nebraska, keine Ahnung, aber nördlich von Texas. Also auf der Prärie eben. Und da kamen Sooners und wenn es Streit, also gesetzlich gesehen, konnten die Indianer wirklich nicht viel machen. Die Boomers waren aggressiver, sie planten wirklich so Raubzüge, also sie nannten es Raids, in Indianergebiete, gründeten illegale Siedlungen nochmal im Indianergebiet, aber noch radikaler, noch aggressiver und so weiter. Die Vereinigten Staaten schickten hin und da Truppen, um sie rauszuschmeißen, aber das ging nicht so gut. Also die Raubzüge passierten die ganze Zeit eigentlich, egal was die Regierung machte. Und dann schließlich gab es die Run of 89. 1889 siedelten dann 50.000. Das ist wirklich ein großer Kapitel von amerikanischer Geschichte praktisch, als weiße Siedler Oklahoma besiedelten. Wirklich fast ein Rennen. So wird das dargestellt in Filmen und so weiter. The Run of 89. Über Nacht schossen so Zeltstädte auf und Städte, die man heute kennt, Oklahoma City, Kingfisher, El Reno, Stillwater, das sind die ersten von diesen weißen Siedlungen. 1890 eben wurde das dann Oklahoma Territory und 1907 wurde Oklahoma zum 46. Bundesstaat. Heute hat die Cherokee Nation über 300.000 offizielle Mitglieder, aber über 800.000 sind irgendwie, also wird geschätzt, sind von Cherokee abstämmig, auch wenn gemischt und so weiter. Mit 300.000 sind sie auch das größte offizielle Stamm. Aus den 567, Daniela, 567 anerkannten Stämmen der Vereinigten Staaten. Die Cherokee Nation ist auch nicht ein Reservat. 7.000 Quadratmeilen, so Jurisdiction, was sie selber so autonom teilweise regieren, ein bisschen. Kleines Stückchen von Nordost-Oklahoma. Und sie machen dann auch also die Wirtschaft, also das Management für die 96 Meilen von Arkansas, Flussbett und das Ganze. Das Landmanagement machen die auch. Die haben ihre eigene Flagge und da sieht man so ein Cherokee-Siedel. Das, ja, was soll ich, das muss man halt googeln. Aber in diesem Siegel sind 7 Sterne. Außen ein großer schwarzer Stern. Also die 7 Sterne sind offensichtlich die 7 Sippen mit englischen und Cherokee-Wörter. Also da steht so Cherokee Nation praktisch auf Englisch und Cherokee mit. Also da sieht man sogar ein Beispiel von dem Cherokee-Alphabet. Das Datum, da ist ein Datum, ich glaube 6. September 1839, das ist, als sie ihre Verfassung unterschrieben haben. Und das große schwarze Stern ist tatsächlich so ein Denkmal an die Verstorbenen in dem Pfad der Tränen. Das ist in ihre Flagge eingebaut. Heute oder neulich, eines der moderneren Principal Chiefs, also Oberhäuptling, ist Bill John Baker. Und die haben jetzt Firmen gegründet, Cherokee Nation Industries, Cherokee Nation Businesses, also so eine Organisation für weitere Geschäfte und Business und so. Haben auch jetzt einen großen, also Defense Contractor, also für die Militär und das Ganze arbeiten Tausende von Cherokee in Ost-Oklahoma. Die haben auch Gesundheitskliniken, bauen ihre eigenen Straßen, Brücken, haben sogar ihre eigenen Universitäten für ihre eigenen Bürger. Wieder wird Cherokee gelernt. Das ist, wie gesagt, der größte Stamm. Also da gibt es nicht so ein Risiko, dass die Sprache ausstirbt. Also viele sind schon ausgestorben, aber andere sind so gerade, wo es so 5, 6 fließende Sprachende gibt. Und Cherokee unterrichtet man das noch in den Schulen. Es gibt, das größte Fest ist wahrscheinlich die Cherokee National Holiday. Das ist an Labor Day jedes Jahr, also unser Arbeitertag, aber nicht der 1. Mai, sondern wann auch immer wir das feiern. Und ich glaube im Herbst? Keine Ahnung. Aber zwischen 80 bis 90.000 Cherokee-Bürger reisen nach Metallica, ich habe keine Ahnung, wie das aussprechen, Oklahoma für dieses Fest. Dort wird immer noch ein Cherokee Phoenix die Zeitung gedruckt in Englisch und Sequoia. Und sie versuchen in so Art von Museen und das Ganze ihre Kultur und Geschichte zu beschützen, was ich sehr gut finde. Man kann bei Cherokee.org ein bisschen die Sprache lernen, Wörter sehen, sogar einen Cherokee Medicine Man finden, wenn man sich gesundheitlich, medizinisch da an Cherokee-Heilmittel interessiert. Sonst vielen Dank, dass ihr diese Folge mitgemacht habt, zugehört habt. Freut mich sehr wie immer, vor allem, weil es eine gekaufte Folge ist. Für jede 10 Rezensionen gibt es eine neue Folge bei Americana für euch. Die nächste ist noch ein paar Rezensionen weg, also ab nach iTunes, 5 Sterne und Rezensionen. Ich liebe diese Rezensionen, wenn man so ein paar Sätze hinterlässt, die lese ich gerne. Das ist doch motivierend und das Ganze, um es zu machen. Sonst war viel los, aber das meiste ist im Englischen. Es gibt weitere Geschichte der Deutschen Podcasts auf Deutsch und ich war bestimmt irgendwo mal zu Gast. Das ist bei Podcastneck unter Collaborations. Da habe ich eine ganze Liste jetzt, von wo ich überall dabei war. Unter anderem, also neulich war Ben Spricht auf jeden Fall, ein Podcaster aus München oder in München. Und sonst, ich habe meine Flugtickets für Podstock gekauft. Ich bin Podstock 2019, 99,9% auf jeden Fall dabei. Ich habe schon Urlaub genehmigt bekommen und meine Flugtickets gekauft und mich angemeldet bei dem Podstock. Ich suche noch, wenn jemand eine Couch hat in Bremen oder Hannover oder so, für ein paar Tage nach Podstock oder sogar in Hannover. Also ich komme am 5.6. an. Und habe keine Ahnung, was ich da das eine Nacht über mache, bis ich am nächsten Tag dann bei Podstock bin. Aber es sieht so aus, als könnte man mich bei Podstock sehen. Ich glaube, das sage ich nur euch. Ich sage das, glaube ich, nicht so laut bei Twitter. Also, pscht, leise sein. Yeah, aber Podstock. Alright, yeah, da freue ich mich. Da wollte ich jetzt schon jahrelang dabei sein. Das ist cool. Sonst, Past Access bei podcastnik.com. Und es gibt natürlich neue Klamotten und Merchandise und so weiter bei podcastnikshop.com. Und sonst, der Ginkgo, tolle Hörerin Wunsch, Daniela. Danke, gute Idee, sehr gut. Have a nice day. Nicht alles teilen würden, wie dreckige Kommunisten.
Your personal info, like addresses, phone numbers and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.